NDR 5. Neugier genügt. Mit Achim Schmitz-Forte.
Willkommen zur Redezeit in Neugier genügt. Die Stadt La Paz ist die Metropole des südamerikanischen Landes Bolivien. Diese Stadt hat viele Besonderheiten. Es ist eine sehr interessante Stadt. Vor allem hat sie die Besonderheit, dass sie auf einer Höhe von 3200 bis 4100 Metern liegt. Da haben sogar die Fußballer der bolivianischen Nationalmannschaft eine Chance gegen die Ballzauberer aus Brasilien, weil denen in der Höhe einfach die Luft wegbleibt. Ich habe mal erlebt, wie eine deutsche Journalistin, die gerade in La Paz angekommen war, ihren Rucksack ganz normal über die Treppe in den dritten Stock eines Hotels getragen hat, weil sie eine Aufzugphobie hatte. Die Frau hatte anschließend 2 Tage im Bett gelegen und hing an der Sauerstoffflasche, weil sie hirnkrank war. Und jetzt habe ich hier 2 Leute im Studio zu Gast, die sind wirklich hart drauf. Die sind nach La Paz nicht geflogen, wie man das normalerweise macht, auch nicht mit dem Bus gefahren, auch nicht mit dem Jeep-Pkw oder sonst wie. Sie sind da hochgeradelt. Ich kann das kaum glauben, aber ich werde die Geschichte hoffentlich gleich hören. Willkommen Simone Schmitz und Daniel Schewe. Schön, dass Sie da sind. Ist das Ihr Ernst? Sie sind da hochgeradelt?
Ja, das ist unser Ernst. Wir sind einfach mit dem Fahrrad nach La Paz gefahren.
Wie haben Sie das gemacht?
Wir sind in Deutschland losgefahren, gut 2 Jahre vorher, und sind den ganzen Weg dorthin, bis auf kleinere Stücken, mit dem Fahrrad gefahren.
Über den Weg werden wir natürlich reden jetzt, weil wir uns deswegen hier verabredet haben. Aber nochmal zurück nach La Paz. Normale Menschen, die aus Europa kommen, denen bleibt da wirklich die Luft weg. Wieso ist Ihnen da die Luft nicht weggeblieben?
Weil wir uns mittlerweile schon an die Höhe etwas gewöhnt hatten. Wir hatten die ersten Tage allerdings auch gewaltig Probleme. Und dagegen half Coca-Tee zu trinken, also Tee aus Coca-Blättern aufzukochen und dann kalt oder heiß zu sich zu nehmen. Es wirkt wie extrem starker Kaffee, was dann den Sauerstoff anscheinend im Blut anders bindet oder anders zur Verfügung stellt.
War das ein besonderer Moment, diese Stadt, die so in einem Talkessel liegt, zum ersten Mal zu sehen?
Ja, man hatte angekündigt bekommen, dass man sie plötzlich sehen würde. Und wir sind dann angefahren gekommen aus El Alto. Das ist der Bereich auf 4000 Metern. Der heißt anders als La Paz. Und dann kam man und sah eine ganz normale bolivianische Stadt, ganz normal mit den ganz normalen Menschen auf der Straße. Und immer haben wir gedacht, so besonders ist das ja nun auch wieder nicht. Und dann sind wir irgendwann tatsächlich an einen Punkt gekommen und dann konnte man auf einen Schlag die Schlucht, den Talkessel sehen und dann die ganzen Häuser an den Hängen entlang, die ganze tief langgezogene Stadt La Paz. Also es war dann wirklich so, es war eine normale Stadt und plötzlich sah man das Spektakel.
Und was war das für ein Eindruck?
Ganz, ganz, also man war richtig sprachlos. Man stand da und hat, guck mal da und guck mal hier und da, und siehst du da und die Häuser. Und es war wirklich ganz, ganz so besonderer Moment.
Es hatte ein wenig den Eindruck von einem Miniaturwunderland. Die Häuser erschienen halt ganz klein und man hatte das Gefühl, als wenn man über die Stadt rüberfliegen könnte, weil einfach mit einem Blick die ganze Stadt vor einem lag.
Es ist ja so, dass Flugzeuge, die in El Alto starten, denn dort oben ist der Flughafen, El Alto heißt ja auch der Hohe, der oben, dass die über diese Felsklippe, über diesen Abhang rasen und dann erstmal durchsacken in der Luft, bevor die Luft unter den Flügeln haben. Sind Sie dann einfach runtergeradelt in diese Stadt?
Ja, wir sind, uns blieb letztendlich nicht viel anders übrig. Wir hatten unten einen Platz, wo wir für 1-2 Tage bleiben wollten. Und also ein Gastgeber, und deswegen sind wir dann einfach runtergerollt, weil es ging die ganze Zeit bis zu dem Haus, wo wir ankommen wollten, einfach nur bergab. Ich weiß nicht genau, wie viel Kilometer, aber ich schätze mal so 6-7 Kilometer bergab.
Bergab geht natürlich einfacher.
Ja.
Woher kamen Sie in dem Moment?
Vom Salado Uyuni, also aus der Gegend, aus dem Hochland und dann dem größten Salzsee der Welt.
Wie sieht es da aus?
Ganz flach, eine ganz große, riesige weiße Fläche voll Salz, eine ganz flache weiße Fläche mit Bergen umrum, die man in der Ferne sieht, auf die man auch zufahren kann, aber die nie wirklich näher kommen. Und das Ganze ist so groß wie ungefähr 2/3 von Schleswig-Holstein. Also eine riesige, große Fläche mit nichts.
Stelle ich mir das richtig vor, dass es dann aber sehr einförmig aussieht?
Ja, es ist im Prinzip besteht das, wenn man so in die Ferne schaut, besteht das Bild aus Weiß und Blau. Also der Himmel ist die ganze Zeit blau, strahlend blau mit sehr intensiver Sonne, und der Boden ist weiß, also salzweiß, wie Schnee im Prinzip, als wenn man auf Schnee fahren würde. Allerdings ist es nicht so, wie wir das vermutet hatten, dass es ganz glatt ist, die Oberfläche, sondern eher, als wenn man auf einer Kopfsteinpflasterstraße mit dem Fahrrad fahren würde. Es war die 4 Tage, die wir auf dem Salar de Uyuni gefahren sind, um ihn zu überqueren, schon auch sehr anstrengend teilweise.
Wie heiß oder kalt ist es da?
Also nachts soll es angeblich bis minus 35 Grad kalt werden. Wir hatten aber damals, als wir dort fuhren, nur ungefähr minus 25. Und das war so kalt, dass wir abends mit der Kälte wirklich zu kämpfen hatten, weil unsere ganze Kleidung war gar nicht dafür ausgelegt.
Das ist ein Riesengebiet. Sie haben gesagt, Sie waren 4 Tage dort. Das heißt, Sie müssen irgendwo übernachtet haben. Wie ging das?
Wir sind am ersten Tag auf eine Insel zugefahren und haben da dann übernachtet. Nur das Problem war, dass die Insel ungefähr 90 Kilometer weg war vom Land und wir uns einen sehr langen Tag eingeplant hatten und dass es ewig sich zog, bis wir irgendwann im Dunkeln erst dort ankamen. Und dann haben wir dort auf der Insel übernachtet und dann den nächsten Tag haben wir dann daraufhin einen kurzen Tag gemacht zu einer nächsten Insel und dann nochmal einen mittellangen Tag wieder raus vom See. Und einen Tag Pause hatten wir auf der Insel vorher gemacht.
Ich assoziiere jetzt sofort so Bilder, es gibt ja diese berühmten Geschichten von Leuten, die in der Wüste tagelang rumlaufen und irgendwann wieder auf ihre eigene Spur treffen, weil sie die Orientierung verloren haben. Wie orientiert man sich in so einem Salzgebiet, das ziemlich einförmig aussieht?
Also dieses Salzgebiet ist wirklich enorm groß und das kann durchaus passieren, dass man im Kreis fährt. Man sollte zumindest einen Kompass dabei haben, besser ist allerdings ein Navigationssystem, und das haben wir dann auch dementsprechend gebraucht.
Ich habe viele Geschichten gehört von Leuten, die mit Jeep, Ausrüstung, allem drum und dran und GPS und was nicht alles expeditionsmäßig in diesen Salar, in dieses Salzgebiet hineinfahren. Sie sind da mal eben locker reingeradelt. Ist das gefährlich?
Naja, wenn man könnte erfrieren. Man kriegt auch kein Wasser mehr unterwegs. Also man muss genug zu trinken mitnehmen, genug zu essen und sich genug Kleidung oder Decken mitnehmen, damit man über Nacht eben auch noch durch die Nacht kommt. Aber wir hatten dann eben ein Handy dabei, was uns sagen konnte, also wir konnten eine Koordinate eingeben und dann hat er uns gesagt, in welche Richtung wir müssen, um auf die Koordinate zu kommen. Und die Koordinate war dann eben die Insel. So haben wir das gemacht. Und
wussten Sie um die Risiken, bevor Sie da reingeradelt sind?
Nein. Nein, und wir wussten auch nicht, dass es so kalt wird. Um 6 Uhr ging dann allmählich die Sonne unter und ich denke mal so gegen 6:30 war sie dann tatsächlich verschwunden. Aber diese halbe Stunde war eigentlich das Interessanteste, da wir plötzlich auf Wasser fuhren, das aber nur um 5 Zentimeter tief war, also richtig Salzwasser, und kein Wind wehte, war es wie ein großer Spiegel. Also man sah den Himmel und also alles war einmal gespiegelt, inklusive uns. Und hinter uns ging dann der Mond auf und wie gesagt, also wir fuhren auf einem riesengroßen Spiegel und wir haben so gestaunt und zögerten das Ankommen auf der Insel immer weiter raus, dass wir dann irgendwann sagten, so jetzt müssen wir aber Gas geben, weil sonst müssen wir hier auf dem Wasser das Zelt aufstellen, weil es wird dann einfach, wir waren schon ziemlich wir waren sehr müde und es war sehr kalt.
Also ein Sonnenuntergang in diesem Szenario, bei diesem Licht, in dieser Höhe, da schlägt mein Herz schon höher, wenn ich Sie nur erzählen höre. Es wird Zeit, dass wir erklären, was Sie da eigentlich gemacht haben. Wir sind jetzt mitten reingesprungen in ein Abenteuer, das rund 3 Jahre gedauert hat. Sie haben 23.500 Kilometer zurückgelegt dabei, mit dem Fahrrad, per Anhalter, per Zug, mit verschiedenen Verkehrsmitteln. Sie waren 1046 Tage unterwegs. Was war das für eine Unternehmung?
Naja, wir haben uns überlegt, wir sind vom Beruf aus ökologische Landwirte und möchten eines Tages in die praktische Landwirtschaft einsteigen. So war unser Plan vor 3 Jahren. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir, da wir außerdem die Welt bereisen wollten, das besser jetzt sofort auf einen Rutsch machen, als dass wir immer warten und sagen, wenn wir erstmal alt sind und wenn wir erstmal in der Rente sind, dann fahren wir los. Sondern wir haben dann entschieden, erst die Reise, dann der Hof und dann ging es los. Und dann haben wir überlegt, in welche Kontinente oder wo wollen wir denn so ungefähr hin? Und haben dann gesagt, wir fahren durch Osteuropa, nach Afrika, durch Afrika, nach Südamerika, durch Südamerika, wieder hoch nach Nordamerika und wieder zurück. So ein Quadrat.
Und dann nehme ich an, haben Sie erstmal ein halbes Jahr trainiert, richtig? Muckibude und Radfahren?
Gar nicht, nein. Wir sind Norddeutsche aus Norddeutschland und sind so Fahrradfahrer, die halt mal in die Stadt oder zum Sport mit dem Fahrrad fahren. Hatten auch vorher noch nie große Fahrradfahrreisen gemacht, noch nie mit Gepäck großartig, also mehr als 2 Taschen gefahren und haben dann erstmal, wir haben unterwegs geübt. Wir sind ja im flachen Norddeutschland los, bis nach Berlin war das einigermaßen eben und dann ging das.
Nach Berlin wurde es dann ernst. Also Sie sind durch Osteuropa gefahren, Sie sind dann runter nach Italien, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben dann übergesetzt mit dem Schiff nach Ägypten oder waren Sie endlich auf einem fremden Kontinent?